Ich widerspreche dir ja ungern, aber während der Predigt soll ihr nicht über Geld nachdenken, sondern zuhören. Ja, das ist mir jetzt wichtig, weil sonst bräuchte ich ja nicht reden, dann könnt ihr die einfach nur nachdenken. Genau, nein, also Klaus Heidt, manche kennen mich vielleicht tatsächlich vom EC Hessen-Nassau. Immer wenn so ein Spendenbettelbrief kommt, ist da meine Unterschrift drunter, weil ich der Vorsitzende bin. Das mache ich ehrenamtlich, also so nebenbei, so gut es irgendwie geht. Und tatsächlich in meinem echten Beruf bin ich Geschäftsführer bei Jumpers. Jumpers ist die Abkürzung von Jugend, U, mit M, und Perspektive Pers, Jumpers. Natürlich kommt es auch aus dem Englischen, heißt Hüpfen. Und unser Tier ist das Känguru, was die Kinder alle ganz toll finden, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber es hat so eine doppelte Bedeutung. Und es steht auch ein bisschen dafür, was wir machen. Wir wollen Hoffnung und Perspektive zu Kindern, Jugendlichen und Familien bringen, bei denen es eher hoffnungslos aussieht. Und deswegen haben wir an 12 Standorten in Deutschland mittlerweile Kinder-, Jugend- und Familienzentren, wo Kinder, meistens fangen wir mit den Kindern an, mit den Grundschulkindern, weil die immer am aufgeschlossensten sind. Und dann arbeiten wir uns so hoch, Teenager, Elternarbeit und so weiter. Und wir wollen einen Ort anbieten, wo die Kinder einfach angenommen sind, wertgeschätzt sind, wo sie kommen können, wie sie sind und wo wir mit ihnen eine Perspektive für ihr Leben hier, jetzt auf dieser Welt, aber auch darüber hinaus entwickeln wollen und ihnen zeigen wollen, dass da ein Gott ist, der sie unendlich liebt und der sie in aller Ewigkeit auch dabei haben will. Wie wir das machen, das sage ich gleich noch ein bisschen dazu, aber vielleicht können Sie sich das ein bisschen so vorstellen. Die nächsten von Bruchköbel aus, das müsste Offenbach sein, da haben wir ein kleines Jumpers direkt an der Stadtmission Offenbach, was ja auch zum EGHN gehört, vorne dran. Ein etwas Größeres haben wir in Stadtallendorf. Dort haben wir eine ehemalige Kirche übernommen, die entwidmet wurde. Und wir haben den Kircheninnenraum umgebaut mit Hüpfburg, Skateboardbahn, also so eine Halfpipe drin, ein Café für Familien, eine Sprachschule ist da drin. Also ist ein ziemlich großes Gebäude. Und was auch nicht ganz so weit weg, eins unserer nächsten ist in Kassel. Da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu. Und dann sind wir noch verteilt über von Düsseldorf bis nach Merseburg in Sachsen-Anhalt und ganz oben Sassnitz in Rügen ist unser nördlichstes. Also ist eigentlich ein Urlaubsgebiet, aber auch dort gibt es so bestimmte Viertel, wo der normale Tourist nicht hinkommt, wo einfach Elend und Kinderarmut und so weiter herrscht. Und deswegen haben wir irgendwann mal gesagt, auch weil Rügen der atheistischste Eck Deutschlands ist. Ich weiß nicht, ob viele das wussten, aber auf Rügen durften ja nur diejenigen hin, die linientreu waren damals in der DDR, die 150-prozentigen SED-Mitglieder, wenn man nicht da geboren ist, weil man konnte ja so leicht abhauen da von der Insel. Da war ja der Fährhafen und so und deswegen ist dort, ich sag mal, geistlich gesehen, ganz schwieriges Pflaster, aber das ist irgendwo das, was uns immer so reizt, dass wir da hingehen, wo es nicht ganz so einfach ist und wo man langen Atem braucht. Ich selber war bis letztes Jahr noch hier um die Ecke. Ich war in Frankfurt 19 Jahre lang als Gemeinschaftspastor im Hessischen Gemeinschaftsverband, also sind die anderen, die sind aber auch nett, genau, und habe da 19 Jahre lang gearbeitet, ist der gleiche EC-Landesverband, deswegen bin ich da auch Vorsitzender. Und letztes Jahr sind wir eben umgezogen, weil Jumpers so gewachsen ist, dass ein Geschäftsführer allein es nicht geschafft hat. Und ich bin schwerpunktmäßig für die Mitarbeiter zuständig. Das heißt, meine Aufgabe ist es, einen Rahmen zu schaffen und die Mitarbeiter so zu begleiten, dass sie ihre nicht einfache Aufgabe gut bestmöglichst machen können. Das ist so mein Ding. Und wir sind dann eben, wie gesagt, letztes Jahr nach Kassel gezogen. Wir, das ist meine Frau Sabine. Unser Sohn Lukas studiert in Gießen, der ist nicht mehr da bei uns, kommt ab und zu vorbei, wie das Studenten so machen, wenn sie irgendwas brauchen. Gestern sagte unsere Tochter, die haben wir auch noch, weil er heute Abend kommt, dann sagt sie, macht den Kühlschrank voll, der Bruder kommt. So läuft das. Und ja, Annika, unsere 17-jährige Tochter, und die hat praktisch in Frankfurt den Realschulabschluss an der Gesamtschule gemacht und hat sich entschieden, sie möchte auf eine Fachoberschule gehen, sozialer Zweig. Und im Rahmen dessen braucht man im ersten Jahr, was letztes Jahr war, so auch ein Praktikum. Das heißt, es sind 2 Tage Schule und 3 Tage Praktikum. Und dann hat sie sich entschieden, dass sie in Jumpers Kassel ihr Praktikum macht. Ich war erst nicht so begeistert, dachte mir, Vater und Tochter, aber ich bin weit genug weg, weil ich bin ja für alle zuständig. Und sie ist dann in dieses Zentrum, was wir letztes Jahr am 1. April eröffnet haben, im Sternenhaus. Ich weiß nicht, wer es in Kassel ein bisschen auskennt. Da gibt es diesen Platz, der heißt Am Stern. Und da ist so ein großes Hochhaus, das ist das höchste Haus Kassels. Tochter sagt immer, wenn das höchste Haus Kassels ist, dann eine gute Nacht, weil die ist Frankfurt gewöhnt. Ja, die kennt ganz andere Hochhäuser. Ja, aber da unten drin haben wir ein ehemaliges Boxstudio umgebaut zu einem Kinder- und Jugendzentrum. Unten im Keller ist noch ein Boxring, wo der ehemalige Besitzer, der auch Christ ist, einmal die Woche kommt, da sage ich nachher noch was zu, und ein bisschen Boxtraining mit den Kindern macht. Warum, erkläre ich später. Und da hat sie angefangen, und manchmal überraschen einen ja die eigenen Kinder. Die ist so eine sehr zierliche Blonde, und die ist da richtig tough geworden. Die kommt da mit den Kindern zurecht, weil man muss wissen, Am Stern ist der Kriminalitätsschwerpunkt in Kassel. Also kein Tag, wo da nicht mehrfach Polizei und Rettungswagen und alles Mögliche kommt. Allein vorletzte Woche hat unsere Projektleiterin 2-mal die Polizei gerufen, weil vor unserer Einrichtung es heftige Gewalt gab, wo eingegriffen werden musste. Sie muss auch nächste Woche eine Zeugenaussage dazu machen. Also es ist schon so ein Viertel, wo sehr viele Kulturen aufeinandertreffen, wo man merkt, dass soziale Spannung in der Luft liegt. Und mitten da rein bauen wir das Jumpers und schicke ich mein 17-jähriges, damals 16-jähriges Kind. Und dieses Kind fängt an, da zu leben und mitzumachen und erzählt mir viele, viele Geschichten. Und eines Tages kam sie zu mir, und ich frage dann abends immer, wie es Eltern so machen, wie war es denn? Und Mädchen erzählen ja ein bisschen mehr als Jungs. Jungs sagen immer gut und das war's dann. Mädchen reden in der Regel ein bisschen mehr. Und Annika sagt, Papa, wir hatten heute eine ganz rührende Szene. Wir haben 2 Mädchen, die kommen regelmäßig. Und es ist so, dass am Ende, wenn wir zumachen, dann helfen die Kinder immer beim Aufräumen, schlagen sich um den Staubsauger, was sie zu Hause nie machen. Aber bei uns wollen sie staubsaugen, gibt auch ein Gummibärchen dafür, spülen ab und so. Und dann war das heute so, sagt sie, dass wir gesagt haben, als wir fertig waren, standen die immer noch da. Und wir wollten unsere Nachbesprechung machen und haben gesagt, ey, wir machen jetzt zu. Standen die immer noch da. Und haben wir gesagt, jetzt geht doch bitte nach Hause. Und dann sagte eins dieser Mädchen, aber hier ist doch unser Zuhause. Und das zeigt für mich 2 Sachen. Zum einen, dass die Mitarbeiter anscheinend einen sehr guten Job dort machen. Zum anderen aber auch, trifft es mich tief, wenn ein Kind sowas sagt. Weil unsere Absicht ist es nicht, Kindern das Zuhause wegzunehmen. Aber den Kindern, die sich zu Hause nicht willkommen fühlen, die keinen Ort haben, wo sie wirklich sein können, diesen Kindern einen Ort zu geben, wo sie sich zu Hause fühlen. Und vor ungefähr einem halben Jahr war ich mit einer Mitarbeiterin von uns auch in Kassel unterwegs, und dann sah ich 11-, 12-jähriges Mädchen. Es war nach 22 Uhr. Und dann sagte die Mitarbeiterin, schau, das ist auch eins unserer Kinder. Wenn wir zumachen, hat die für Stunden keinen Ort. Die darf erst irgendwann spät abends heimkommen. So lange muss die hier auf der Straße sein. Und für solche Kinder wollen wir ein Zuhause sein und eine Heimat geben. Bei mir hat es allerdings noch was anderes ausgelöst, weil ich habe ja erzählt, ich war 19 Jahre in Frankfurt. Und plötzlich gehe ich da weg. Und in 19 Jahren hat man Beziehungen aufgebaut. Man hat sich irgendwann daheim gefühlt. Und auf einmal fühle ich mich heimatlos, weil ich bin nicht mehr in Frankfurt. Wenn ich ab und zu mal da bin, merke ich, ja, also ich war letztes Mal wieder in der Gemeinde, da wollte ich einen Briefkasten leeren, bis ich gemerkt habe, das ist gar nicht mehr meine Aufgabe. Ja, das macht jetzt ein anderer. Also dieses, ich bin nicht mehr da, wir sind noch nicht wirklich angekommen. Und wie ist es eigentlich, wenn ich sage, wir fahren heim Und dann meine ich, besuche meine Eltern in der Gegend von Nürnberg. Was ist denn eigentlich Heimat? Wo bin ich denn zu Hause? Und wenn ich dann an die Kinder denke, die zu uns kommen, an die geflüchteten Kinder aus Syrien, Afghanistan oder jetzt eben auch aus der Ukraine, wo wir zum Beispiel in Kassel 15 Stück haben bis 20, die jeden Nachmittag kommen. Wo ist denn denen ihr zu Hause? Der Papa kämpft vielleicht irgendwo im Krieg. Mit Mama sind sie hier. Werden sie hier bleiben können? Sollen sie sich auf diese neue Heimat einlassen? Wo schlägt ihr Herz? Wo ist denn eigentlich das Zuhause? Und ich finde es eine spannende Frage. Und deswegen habe ich angefangen, ausgelöst durch diese Geschichte von meiner Tochter, darüber nachzudenken, was ist denn eigentlich ein Zuhause? Und was macht ein Zuhause aus? Und ich möchte in dieser Predigt zwei Teile haben. Zum einen möchte ich sagen, wie wir bei Jumpers versuchen, Kindern ein Zuhause zu geben. Und zum anderen möchte ich zeigen, wie das Gott widerspiegelt, der uns ein Zuhause gibt. Das sind so die zwei Teile. Also wenn Sie sich denken, man kommt dann endlich auf Jesus zu sprechen, das kommt noch am Ende. Ja? Aber erst im ersten Teil einfach mal ein bisschen so diese Frage, was macht ein Zuhause aus? Und ich habe mir vier Dinge sind mir eingefallen, die sind ganz subjektiv. Vielleicht gibt es für den einen oder anderen, sagt er, nee, das ist nicht so bei mir oder beim anderen, ich hätte noch eins mehr. Aber vier Dinge, die für mich so ein Zuhause ausmachen. Das erste ist, zu Hause bin ich, wo es Essen gibt. Also ein Zuhause mit einem leeren Kühlschrank, das ist nichts. Irgendwie. Ne? Also ich habe nach meinem Studium in Tabor 2 Jahre lang allein gelebt und der Kühlschrank war fast immer leer. Ich habe mich in dieser Wohnung nicht wohlgefühlt. Das muss ich einfach sagen. Und zu Hause, da muss es was zu essen geben. Und ein leerer Kühlschrank ist kein Zeichen. Und in vielen Familien ist die Küche, je nachdem wie die Haus oder Wohnung gebaut sind, der wichtigste Ort, wo man zusammensitzt und isst, wo man miteinander Leben teilt. Und das ist übrigens auch ganz biblisch, dass Essen und miteinander reden und Gemeinschaft haben ganz eng zusammengehört. Und deswegen zu Hause ist, wo es Essen gibt. Wie machen wir das bei Jumpers? Mit meiner Tochter auch wieder unterwegs, in der Nähe vom Sternenhaus, sagt sie, guck mal, das Kind dort vorne, siehst du, was es in der Hand hält? Eine Tüte Chips. Und zwar nicht die Markenchips, sondern diese ganz billigen, ja, die so vor Fett wirklich triefen. Dann sagt sie zu mir, ich kenne das Kind. Das ist alles, was es den ganzen Tag über zu essen kriegt von daheim. Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Eine Tüte Chips jeden Tag. Gesunde Ernährung sieht anders aus. Und liebevoll miteinander umgehen auch. Und deswegen bieten wir Mahlzeit an. Einmal am Tag von Montag bis Freitag Essen. Selber gekocht, mit Unterstützung von der Tafel in Kassel, gibt es bei uns ein gemeinsames Essen. Und das ist gar nicht leicht, weil diese Kinder es gar nicht gewöhnt sind, gemeinsam zu essen. Also wir fangen gemeinsam an, wir hören gemeinsam auf, ist gar nicht so leicht. Aber es ist für uns wichtig, dass die Kinder nicht nur was in den Bauch kriegen, sondern Mahlzeit, da kann man auch das Haar rauslassen beim Mahl und dann hat man Mahlzeit füreinander. Und deswegen gucken wir, dass an jedem Tisch jemand von den Mitarbeitenden sitzt und mit den Kindern redet und nachfragt, wie man das daheim halt auch so macht. Mahlzeit heißt für uns, wir sind da. Wir essen mit euch, wir haben Zeit für euch und wir geben euch einen Rahmen, wo ihr reden könnt. Das macht zu Hause aus. Zu Hause bin ich, wo es Essen gibt. Ein zweites finde ich, zu Hause bin ich, wo ich sicher bin. Wir erleben das bei unseren Kindern, die sind manchmal rotzfrech, aufmüpfig, rebellisch. Und man könnte manchmal am liebsten an die Wand klatschen. Das ist so. Aber gleichzeitig merken wir, dass hinter diesen Äußeren eine tiefe Sehnsucht nach Geborgenheit ist. Und es ist diese Frage, magst du mich auch, wenn ich mich so verhalte? Bin ich sicher bei dir? Interessanterweise, wir fahren an den meisten Standorten im Sommer immer mit 10 bis 20 Kindern, mehr geht nicht, sonst würde jedes Freizeitheim kaputt, mit diesen Kindern auf Freizeit. Die Offenbacher fahren immer nach Neukirchen, ne? Und haben da 5 Tage. Und interessanterweise ist es dann so, dass die Jungs oft mit der größten Klappe sich plötzlich an die Mitarbeiter rankuscheln. Sie sind natürlich peinlich. Meistens, wenn es dunkel ist, am Lagerfeuer oder so. Weil man einfach merkt, sie suchen diese Nähe, die Wärme und die Geborgenheit. Und wir versuchen, einen Ort zu geben, wo wir sagen, du musst hier keine Angst haben. Du darfst deine Ängste, deine Schwächen, das darfst du alles rauslassen. Du musst keine Maske tragen. Du darfst hier sein, wie du bist. Deine Schuld, deine Fehler, dein Versagen, all das hat hier Platz. Was macht ein Zuhause aus? Drittens, zu Hause bin ich, wo ich wachse. Kinder sind klein und sie werden groß. Und dazwischen liegt das, was man Erziehung nennt, was mal mehr und mal weniger gelingt. Aber es hat was damit zu tun, dass Kinder wachsen. Sie wachsen nicht nur körperlich, sie sollen auch wachsen in ihrer Reife, wie sie miteinander umgehen, wie sie denken und fühlen, wie sie mit all dem, was auf sie einstürmt, umgehen. Und auch da versuchen wir den Kindern, ja, ihr seid angenommen, wie ihr seid, aber wir wollen, dass ihr euch verändert, dass ihr wachst, dass ihr reifer werdet. Und das sind so Kleinigkeiten, wie dass wir sagen, hier, Freunde, Rassismus hat bei uns keinen Platz. Und Rassismus ist kein deutsches Problem. Die Syrer haben die Ukrainer auf dem Kicker, weil sie teilweise russlandfreundlich sind. Und die Araber haben Probleme mit den Juden. Und man bekämpft sich dann volksgruppenmäßig gegeneinander. Und deutlich zu machen, das geht bei uns nicht. Und wir haben Regeln, was geht und was nicht geht. Und wenn du diese Regel überschreitest, fliegst du raus, wenn du es mehrfach machst. Du darfst gerne am nächsten Tag wiederkommen. Aber du musst lernen, die Grenzen zu respektieren. Und das ist für diese Kinder gar nicht leicht. Und es ist auch für uns nicht leicht, immer zu sagen, ich hab dich lieb, aber so nicht, Freund. Und einer, bei dem die Kinder wachsen, ist unser Boxer, Rasuli. Rasuli macht Boxtraining mit denen und die Jungs lieben das. Ja, und der war auch wirklich Profiboxer, der war in der ganzen Welt unterwegs. Der kennt alle Tricks und so weiter. Aber der sagt auch, Freunde, bevor wir Boxtraining machen, machen wir erstmal Ausdauertraining. Und das lieben die Jungs überhaupt nicht. Die wollen die Schuhe anziehen und draufkloppen, aber Zirkeltraining, oh nee, muss das sein? Und Rasuli sagt ja. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hat was mit Wachsen zu tun, mit Erziehung. Und er bringt es ihnen bei. Deswegen, zu Hause wachse ich. Und drittens, zu Hause bin ich, wo ich gebraucht werde. Ich glaube, dass das auch Familie ausmacht, dass jeder mit anpackt. Dass es ein Geben und ein Nehmen ist. Natürlich altersgerecht. Aber jeder ist beteiligt. Und wenn ein Mensch eine Aufgabe bekommt, dann ist er nicht nutzlos, dann ist er nicht überflüssig, sondern dann wird er gebraucht. Und das heißt auch, ich traue dir etwas zu. Du gehörst dazu. Also pack an. Und es kann bei uns sein, dass Kinder die Wände streichen. Natürlich wissen wir, dass wenn wir einen professionellen Maler haben, die schöner ausschauen. Aber es sind ihre Wände, sonst gefällt es selber streichen. Ja, und die sind stolz wie Oscar hinterher und sagen, diese Wand habe ich gestrichen. Diesen Mülleimer leere ich jeden Tag. Ja, also, dass sie miteinander Aufgaben haben, die sie erfüllen, zeigt ihnen, ich bin wertvoll. Ich werde gebraucht. 4 Punkte. Was bedeutet das für uns? Für dich und mich, wo sind wir denn zu Hause? Vielleicht sagst du, boah, wir sind eine tolle Familie bei uns daheim. Wir wohnen schon gefühlt 100 Jahre im gleichen Haus, am gleichen Ort. Und das ist unser Zuhause. Das ist toll. Und trotzdem gibt es sowas wie ein größeres Zuhause. Im Psalm 27 heißt es mal, Vater und Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Unsere Eltern, auch die besten Eltern, werden uns eines Tages verlassen. Spätestens, wenn sie sterben. Dann sind wir allein. Dann haben wir vielleicht eine eigene Familie, mag sein. Aber wir haben dieses Zuhause nicht mehr. Worauf es aber ankommt, ist, dass da steht, der Herr, Gott nimmt mich auf. Und wir haben das gerade gehört aus Psalm 84, ich lese die Verse nochmal, es sind ja nicht viele. Der Vogel hat ein Haus gefunden, ein Zuhause, und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott, wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die dich loben immer da. Das heißt, Gott sagt, ich biete euch ein Zuhause an. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Und dieses Haus Gottes, das war früher der Tempel als Symbol, aber auch nicht nur. Dort beschreibt der Psalmbeter das, dass das ja das Zuhause sein kann. Aber es ist ein Symbol für die Gegenwart Gottes. Und deswegen ist dieses Zuhause für uns Christen mehr als die Gemeinde. Die Gemeinde kann auch ein Zuhause sein und es ist schön, wenn sie das ist. Aber es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass wir bei Gott zu Hause sind und dass wir eine Heimat haben, die unabhängig davon ist, an welchem Ort dieser Welt wir uns befinden. Paulus beschreibt es mal im Epheserbrief. Im Epheser 2 schreibt er, und ich mag diese alte Übersetzung von Martin Luther, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ich finde es so schön, ein Hausgenosse. Man haust zusammen als Genossen. Ja, also wir sind da zusammen, wir sind gemeinsam zu Hause. Und für mich heißt es, wir sind bei Gott nicht zu Besuch. Vielleicht kennt ihr das auch. Es ist schön, mal Leute zu besuchen. Auch mal eine Nacht zu bleiben oder zwei. Aber irgendwie ist man nicht daheim, ist man nicht zu Hause. Mir geht es bis heute noch so bei meinen Schwiegereltern. Die sind toll, ich mag die. Aber ich bin da nicht aufgewachsen. Es bleibt immer noch so ein bisschen fremd. Obwohl die mich herzlich willkommen heißen, ich jederzeit an den Kühlschrank und sonst wohin darf. Und trotzdem, meiner Frau geht es andersrum. Ja, weil es ist nicht das Zuhause. Ich fühle mich immer ein Stückchen zu Besuch. Bei Gott sind wir nie zu Besuch, sondern wir sind zu Hause. Wir gehören zur Familie. Wir sind seine geliebten Kinder. Und er freut sich, wenn wir in seine Gegenwart kommen. Und jetzt die Frage, was macht ein Zuhause aus? Zu Hause bin ich, wo es Essen gibt. In der Bibel lesen wir, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, obwohl sich Gott auch um die körperliche Nahrung kümmert und versorgt. Deswegen haben wir zum Beispiel Tischgebet oder beten ums täglich Brot. Aber es geht noch um mehr. Wir leben von einem jedem Wort aus dem Mund Gottes. Die Worte Gottes sind für unsere Seele Lebensmittel, die wir brauchen. Gott redet zu uns, er spricht uns an. Er hat ein gutes, ermutigendes, manchmal auch ein ermahnendes, herausforderndes Wort für uns. Aber sein Wort belebt und nährt unseren Glauben. Ohne sein Reden wird unser Glaube irgendwann tot. Wir brauchen sein Reden, wir brauchen die Begegnung mit ihm. Zu Hause bin ich, wo es Essen gibt. Gott gibt uns Nahrung. Er nährt unsere Seele. Zu Hause bin ich, wo ich sicher bin. Es ist eine bekannte Geschichte. Wahrscheinlich die bekannteste oder eine der bekanntesten aus der Bibel. Wo der Sohn in der Ferne sitzt und sich überlegt, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und dann erinnert er sich an sein Vaterhaus. Und dann kehrt er um. Manche nennen die Geschichte vom verlorenen Sohn. Ich sage lieber, es ist die Geschichte vom wartenden Vater. Von dem Vater, der sein Kind aufnimmt. Und dann kommt dieser Junge und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Und ich frage mich, warum macht er das? Warum kann er das? Und ich glaube, einzugestehen, dass man nicht nur einen Fehler gemacht hat oder die falsche Krawatte anhat oder sonst was, sondern dass man zutiefst falsch gelegen ist, dass man rebelliert hat gegen Gott. Sünde eingestehen kann ich nur an einem Ort, wo ich sicher bin. So viele Leute können ihr Versagen nicht zugeben, weil sie Angst haben, was die Konsequenz ist. Aber an einem Ort, wo ich weiß, ich bin geliebt, egal was ich gemacht habe, da fällt es mir leichter zuzugeben, Vater, ich habe gesündigt. Ja, so bin ich Gott. Und mir geht es jedenfalls so, wenn ich zurückblicke, dass ich merke, ich werde nicht fertig mit dieser Sünde. Die taucht immer wieder auf. Und immer wieder mal was anderes. Es ist nicht so, dass ich jetzt so durchgeheiligt bin, dass ich das nicht mehr, dass ich nicht mehr um Vergebung bitten muss. Gott und Menschen. Sondern ich muss immer wieder kommen. Und ich darf aber immer und immer wieder wissen, dass Gott sagt, ich habe dich je und je geliebt. Dass er mich von allen Seiten umgibt. Und dass ich vor ihm stehen darf, manchmal erschrocken über mich selber. Und dass ich sagen kann, ja Herr, so bin ich. Aber du liebst mich. Bei dir bin ich sicher. Was macht ein Zuhause aus? Zuhause bin ich, wo ich wachse. Ja, ich darf bei Gott so sein, wie ich bin. Aber es gibt ja dieses schöne Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Und bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Ich darf wachsen. Ich darf mich verändern. Die Liebe Gottes wirkt Veränderung. Sie verändert meinen Charakter. Jesus sagt einmal, ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und es gibt viele Diskussionen, was diese Frucht ist. Manche Leute sagen, die Frucht sind andere Christen. Ich glaube es nicht. Ich glaube, die Frucht, um die es Jesus hier geht, ist ein veränderter Charakter. So wie Paulus es im Galaterbrief schreibt. Die Frucht des Heiligen Geistes aber ist Liebe, Sanftmut, Freude und was alles kommt. Darum geht es. Es geht darum, dass wir wachsen, dass die Frucht des Geistes in unserem Leben wächst und uns verändert und wir anders werden. Und viertens, zu Hause bin ich, wo ich gebraucht werde. Psalm 100 heißt es, dient dem Herrn mit Freuden. Als ich noch jung war und nicht ordentlich gelesen habe, habe ich mir gelesen, dient dem Herrn mit Freunden. Das ist auch toll, ja? Dem Herrn mit Freunden zu dienen, aber es geht um die Freude. Vielleicht lösen die Freunde die Freude aus, aber es geht darum, dass Gott sagt, ich habe was vor mit dir. Ich will durch dich etwas in dieser Welt bewegen. Und dass Gott eben nicht allein arbeitet, sondern mit uns zusammen. Und dann vielleicht doch mit einem großen Freund. Aber es geht darum, dass Gott sagt, hier, ich habe einen Auftrag für dich. Und der ist für jeden von uns anders. Jeder von uns ist an einen anderen Ort gestellt, bei anderen Menschen, in einer anderen Umgebung. Aber Gott sagt, ich will, dass du hier etwas bewegst, dass diese Welt durch dich anders wird, dass meine Liebe hier in irgendeiner Weise sichtbar wird. Mancher predigt, mancher teilt Essen aus, mancher verwaltet, das ist ganz egal. Aber Gott sagt, hey, du wirst gebraucht mit deinen Begabungen. Und deswegen glaube ich, weil wir bei Gott mit unserer Seele was zu essen kriegen, weil wir bei Gott sicher sind, weil wir bei Gott wachsen dürfen und weil wir bei Gott gebraucht werden. Deswegen glaube ich, dass Gott uns ein Zuhause gibt. Jetzt und hier und dann natürlich auch bis in alle Ewigkeit. Dort gibt es das ewige Zuhause. Und bis dahin ist es vielleicht eine unserer Aufgaben, anderen Menschen ein Zuhause zu geben. Einen Ort, wo sie sich geborgen und wohlfühlen dürfen. Und das kann Jumpers sein, das machen wir. Das kann die Gemeinde sein. Das könnt ihr aber auch als Paar, als Familie, als sonst was sein. Als ich in meiner stürmischen Phase als Teenager war, werde ich nie vergessen, ich bin diesen Menschen von Herzen dankbar. Wir waren so 4 Jungs, alle irgendwie durchgeknallt, alle so 14 in der Pubertät. Daheim hatten wir ständig Stress. Gab es ein Ehepaar in unserem Jugendkreis. Da konnten wir anrufen und konnten sagen, setzt schon mal den Kaffee auf, wir sind gleich da. Die Frau hat als Krankenschwester Nachtdienst gemacht. Ab 15 Uhr war die wieder wach. Dann kamen wir angedüst. Jeden Tag fast. Und die hatten Zeit für uns. Die haben mit uns gespielt, die haben mit uns gestritten. Die haben mit uns gelacht, die haben mit uns gesungen. Und wir waren wirklich wie ein zweites Zuhause. Kinder haben die erst gekriegt, als wir aus dem Gröbsten raus waren. Wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit da waren, kamen die zu nichts. Aber ich würde sagen, Gott hat sich das so gedacht, dass wir einen Ort hatten, wo wir einfach sein konnten. Und deswegen, weil Gott uns ein Zuhause gibt, möchte ich anderen ein Zuhause geben. Und ich wünsche mir, dass jeder von uns sagen kann, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.